Ich will mit euch heute Morgen einen Bibeltext anschauen und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann lohnt sich die aufzuschlagen, einfach um zu schauen, ob der, der da hier vorne spricht, auch wirklich die Wahrheit spricht. Johannes 11, da geht es um den Lazarus, eine wahrscheinlich den meisten von uns gut bekannte Geschichte. Also schlagt euch nochmal die Bibel auf, Johannes Kapitel 11, Abvers 1 und dann lasst uns gemeinsam diese Geschichte von Jesus, die letztendlich der Kipppunkt, der Wendepunkt des ganzen Johannesevangeliums ist, mal gemeinsam anschauen. Also, Handys auf, Bibel auf, Bibel-App, genau. Wunderbar. Also, ich starte ab Vers 1. Ich werde immer so ein Stückchen lesen, ein paar Gedanken dazu sagen und dann kommen wir in dieser Sommerhitze, glaube ich, gut gemeinsam durch. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Also, so ist die Einleitung zu dieser Begebenheit. Und das sind gleich mal ein paar Dinge, die hier auffallen. Eigentlich ist alles perfekt angerichtet. Also, erstens, alle drei, der Lazarus, die Maria und die Martha, die lieben den Jesus. Kennen wir aus anderen Geschichten. Hier wird extra noch mal eine in Erinnerung geholt. Wisst ihr noch, das ist die Maria, die damals das kostbare Salböl und dann mit Tränen und dann hier mit ihren Haaren getrocknet, als sie wirklich alles hingegeben hat für den Herrn. Die sind wirklich verliebt in Jesus. Da ist eine Innigkeit da. Das ist richtig gut. Dann ist einer krank geworden. Der Lazarus, der Bruder von denen, wird krank. Und kann man sagen, okay, das passiert. Also alle werden auch mal krank. Kein Grund zur Panik. Ist alles gut. Vor allem, wenn man Jesus als den besten Freund hat, dann brauchen wir ja mit Krankheit jetzt irgendwie keinen Stress schieben. Alle wussten, Jesus heilt die Kranken, er hat so viele Kranke geheilt, dass man es nicht mal alles aufschreiben konnte. Wir haben Jesus zum besten Freund, der kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und sie gehen dann auch zu Jesus als erste Anlaufstelle. Herr, den, den du lieb hast, unser Lazarus, unser Bruder, weißt du noch, kennst du noch, genau, dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde, ist krank. Und Jesus hört das. Und er spricht ein prophetisches Wort. In dem Moment, als er hört, Lazarus ist krank, kriegt er vom Heiligen Geist die Eingebung, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Das ist ein prophetisches Wort. Das ist ein Wort Gottes, gesprochen für diese Situation. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und dazu kommt noch, nicht nur die drei lieben Jesus, Jesus liebt auch die drei. Also nicht einfach nur so, naja, das sind gute Gemeindemitglieder und sie geben ihm ihren Zehnten und deswegen muss ich freundlich zu ihnen sein, so, sondern Jesus liebt sie. Er hat sie wirklich ins Herz geschlossen und er ist oft bei ihnen. Und da denkt man, was kann da schiefgehen? Was kann da schiefgehen? Sie lieben Jesus, tolle Freundschaft, er hat ein prophetisches Wort, er hat die Macht zu heilen, sie gehen zu ihm und er auch liebt sie, da wird ja wohl nichts schiefgehen. Vers 6, als Jesus nun hörte, dass er krank sei, blieb er aber noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und da merkt man schon in der Geschichte, warum? Warum machte Jesus das? Warum macht er nicht das, was man erwartet? Man könnte doch erwarten, hey, der Lazarus ist krank, du hast die Macht zu heilen, du liebst sie, sie lieben dich, wir haben alles richtig gemacht, wir haben eine innige Liebesbeziehung, das ist nicht nur so eine religiöse, ich komme einmal in einer Woche in Gottesdienst, sondern wirklich eine innige Liebesbeziehung mit Jesus. Aber Jesus macht nicht das, was Maria, was Martha, und ich weiß nicht, wie krank der Lazarus war, ob das überhaupt mitgekriegt hat, aber was auf jeden Fall die zwei Schwestern erwarten. Er tut es nicht. Jesus macht nicht das, was man erwartet. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, Vers 7, lass uns wieder nach Judäa gehen, nachdem er die zwei Tage verplempert hat. Die Jünger sagen zu ihm, hey Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und jetzt gehst du wieder dorthin. Also die Sache war die, als er in Judäa war, hatten die Juden eigentlich gedacht, diesen Aufrührer, den steinigen wir jetzt, der ist zu heretisch und so weiter, der spricht Blasphemie und so weiter. Und Jesus antwortet eine Sache, die ich selber nicht ganz verstehe. Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Wieder prophetisch gesprochen. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, dann wird er geheilt werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede nur von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der ja bei uns in der Kirchengeschichte eher so ein bisschen negativ wegkommt, der auch Zwilling genannt ist, zu seinen Mitjüngern: Lasst uns auch gehen, damit wir mit ihm sterben. Also, die Jünger wissen, Jesus muss dorthin, er will dorthin, er sagt, ich gehe dorthin, aber sie erinnern, falls es Jesus, kann ja sein, Jesus, vielleicht ist er auch vergesslich, so, Jesus, weißt du noch, das ist die Gegend, wo sie dich alle umbringen wollen, ist es so gut, dass du dorthin gehst? Und dann sagt er denen und sagt ihnen ganz deutlich, natürlich gehen wir dorthin und außerdem ist der Lazarus gestorben und so weiter und ich werde ihn wieder auferwecken, alles gut. Und die Jünger, auch die machen alles richtig, sie sind bereit, mit ihm zu sterben. Der Thomas, der Zweifler, wie oft genannt wird, ist derjenige, der sagt, also Leute, los, wenn es das jetzt ist, wenn es jetzt die Zeit ist, dass wir mit unserem Herrn sterben, lass uns losgehen und wir sind bereit, lasst uns gemeinsam mit ihm sterben. Auch hier stimmt eigentlich alles. Vers 17. Als Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen, also den armen Lazarus. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem in etwa 15 Stadien weit und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Also die ganze Gemeinschaft, Familie, Freunde waren wohl sehr bekannt und beliebt und alle waren irgendwie da, um zu jammern. Es gab auch so, man hat dann... Also hier holt man praktisch den Leichenchor so ungefähr. Dort hat man eine professionelle Trauergemeinschaft geholt, die dann einfach getrauert haben. Und es waren professionelle Trauerbegleiter sozusagen, die dann lautstark ihre Trauer Ausdruck gegeben haben. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Das ist ein Satz, den kann man sich nochmal lesen. Also, die Martha hat gerade eben den Tod ihres Bruders miterlebt. Und sie weiß ganz genau, wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Jesus hat sogar noch Zeit verplempert unterwegs. Sie hat allen Grund, auf Jesus sauer zu sein. Und dann haut sie den Satz rein: Aber auch jetzt weiß ich, auch in der Trauer, auch im Unverständnis, auch in allem, was ich nicht verstehe und was ich nicht begreifen kann, was mich vielleicht sogar wütend macht innen drin, dass das, was du von Gott bitten magst, Gott wird es dir geben. Aber auch jetzt vertraue ich auf dich. Mich fordert es heraus. Weil ich bete oft um Dinge, wenn ich sage, Jesus, so und so wünsche ich mir das. Und manchmal tut es Gott dann auch so, wie man es sich wünscht. Und wir stehen hier vorne und geben Zeugen und sagen Halleluja. Und manchmal tut das nicht. Wenn es nicht so kommt, wie wir es uns gewünscht hätten, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns erbeten hätten, bleiben wir an Jesus dran oder wenden wir uns enttäuscht ab? Oder vielleicht wenden wir uns ja gar nicht enttäuscht ab, aber ja, ob das mit Jesus wirklich so ist, wie es in seinem Wort steht, ob das wirklich so ist von dem, was er von sich sagt, weiß ich. Und wir merken, da kommen dann so leichte Zweifel rein. Es funktioniert doch nicht so. Ich bete und Jesus tut irgendwas. Irgendwie funktioniert es doch nicht. Martha ist komplett anders. Sie sagt, es hat nicht so funktioniert, wenn du da gewesen wärst, dann. Aber auch jetzt weiß ich, ich halte an diesem 100% Glauben fest, dass wenn du ein Wort sprichst, dass es geschehen wird. Selbst in der Enttäuschung. Dann spricht Jesus zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und sie versteht ihn nicht ganz, was er da meint. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also sie denkt dann in der Ewigkeit. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie beantwortet diese Frage mit: Glaubst du das nicht mit Ja oder Nein? Sondern sie beantwortet es mit einem Hinweis auf der, wer Jesus ist. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also sogar noch besser als eine Ja- und Nein-Antwort, sondern eine begründete: Warum sage ich Ja zu dieser Hoffnung, zu diesem Glauben, dass wir in Ewigkeit leben werden und dass er auferwecken wird zum Leben, weil er der Christus, weil er der Messias ist. Es ist eine reale Hoffnung. Und Martha spricht hier nicht im Unglauben. Ja, sie hat Jesus falsch verstanden, als sie gesagt hat, ich werde ihn wieder auferwecken. Da hat sie gedacht, ja klar, dann in der Ewigkeit. Da hat sie ihn falsch verstanden, aber es ist kein Unglauben, der von Martha hier kommt. Jesus ist der Messias. Und wer an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und das ist ein realer Trost. Und auch in dieser Situation war es für Martha ein realer Trost. Ich weiß, in der Ewigkeit werde ich meinen Bruder wiedersehen. Ich erlebe unsere Gesellschaft absolut fokussiert auf die Diesseitigkeit. Heftig fokussiert auf die Diesseitigkeit. Wir versuchen, den Tod so weit wie möglich wegzuschieben. Wir versuchen, auch das, was irgendwie mit Tod oder Zerfall zu tun hat, so weit wie möglich wegzuschieben. Es wird alles nur negativ gesehen. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin natürlich auch gern vital und gesund und will am besten mit Tod nicht viel zu tun haben. Mir ist es schon klar. Das ist aber nicht ganz die Realität unseres Lebens hier auf der Erde. Und wir haben so eine Fokussierung auf die Diesseitigkeit und also, ja, egal an welcher Stelle man schaut, alle versuchen irgendwie ihr Leben, so wie es geht, zu verlängern, gut zu verlängern, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, schön zu bleiben, was auch immer. Hauptsache, man hält irgendwie an dem Flüchtigen fest, was es hier ist, weil es ist flüchtig. Wenn es hochkommt, 100 Jahre, wenn du richtig alt und knackig werden willst, vielleicht 110, aber ich glaube, die meisten von uns werden mit 120 nicht mehr da sein. Es ist flüchtig. Und wir halten in unserer Zeit heftig daran fest. Wir waren vor ein paar Wochen bei der Nachtwächtertour wieder da in Rothenburg, haben sicherlich einige von euch auch schon mitgemacht. Und dann erklärt ja der coole Nachtwächter da, der dann so. Und er erklärt, wie das damals war, als die Leute an der Pest gestorben sind. Und so schlimm das war, dass Leute gestorben sind, für die war die allergrößte Angst, dass sie ohne Segen der Priester sterben. Da ist auch katholischer Glaube, klar. Dass sie ohne den Segen der Priester sterben, weil dann kommen sie nicht in der Ewigkeit an. Das war der Glaube damals. Bitte jetzt nicht das als wahre Theologie so mitnehmen. Ihr braucht nicht den Segen des Pastors, bevor ihr hier abnicken könnt. Das könnt ihr auch mit Jesu alleine ausmachen. Ich komme aber gerne, wenn ihr mich ruft. So, aber weil die Priester halt auch alle gestorben waren, also die da waren, dann konnte halt keiner mehr den Segen geben. Und die größte Angst war, ich gehe jetzt in die Ewigkeit, aber nicht zum Leben, sondern zum Tod, weil ich eben nicht diese Aussegnung hatte von der Kirche. Damals war die Stimmung genau andersrum wie heutzutage. Das Leben war hart, man hatte nicht viel und man konnte sich gar nicht groß darauf konzentrieren, wie lebe ich jetzt gesund und vital und wie kann ich noch die letzten 3% rauskitzeln, sondern es ging ums Überleben und oft genug sind die Leute sehr, sehr früh gestorben. Die Kindersterblichkeit war riesig und die einzige Hoffnung, die man in so einer Situation haben konnte, war das Bewusstsein, es gibt noch etwas danach. Und die Ausrichtung war heftig auf die Jenseitigkeit. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber ich glaube, wir brauchen beides. Ich bin heilfroh, dass wir nicht mehr diese Kindersterblichkeit haben wie damals. Ich bin heilfroh, dass wir in einer Gesellschaft leben, hier in Deutschland, im Westen, wo es nicht jeden Tag ums Überleben geht. Wir haben wirklich auch Zeit, Dinge zu genießen. Wir können tatsächlich auch in Urlaub fahren oder mal einen Tag frei machen. Dieses Privileg haben nicht alle auf der Welt. Aber es wäre falsch, dann sich einfach nur auf die Diesseligkeit zu konzentrieren und zu versuchen, diese 100 Jahre, die wir haben, einfach so toll wie möglich zu gestalten und uns keinen Gedanken um die Ewigkeit zu machen. Und deswegen ist dieser Trost, den die Martha hier ausspricht, der ist real. Ja, es wird hier auf der Erde auch irgendwann zu Ende gehen. Und ich wünsche uns alle, dass es alt und lebenssatt sein wird. Gesund und dann im Sessel einschlafen, umgeben von der Familie. Ja, das wünsche ich uns allen. Die Realität ist eine andere. Auch wir werden Krankheit erleben. Auch bei uns wird es weniger werden. Wir werden Schwachheit erleben. Wir werden Momente erleben, wo wir uns nicht mehr daran erinnern, was eigentlich war, wer wir vielleicht sogar sind. Das ist die Realität. Und dann ist es gut, diese reale Hoffnung zu haben, diesen Trost zu haben. Es gibt ein Weiter in der Ewigkeit. Wir werden ihn wieder in der Ewigkeit sehen. Das ist keine leere Philosophie, die halt dann in der größten Not noch ein bisschen Trost schenkt, sondern diesen Glauben und dieses Wissen um die Ewigkeit, die Auferstehung auch nach dem Tod, die darf auch unseren Alltag leiten. Auch wenn wir Entscheidungen treffen, zum Beispiel, wo wir in unsere Energie hinstecken, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Und ob es nötig ist, die nächste Schönheitspille auch noch zu kaufen oder ob es vielleicht auch ohne geht. Und als sie dies gesagt hatte, also die Martha, da ging sie hin und sie rief heimlich ihre Schwester Maria. Heimlich, weil Jesus wollte ja keinen großen Aufruhr hier machen, weil da waren ja immer noch die Pharisäer und so weiter, die ihn auch steinigen wollten. Deswegen hat er sich da außerhalb des Ortes so wahrscheinlich, ich stelle mir so vor, ein paar Bäume, irgendwie so ein Gebüsch, und da hat sich Jesus hingesetzt. Sie rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und er ruft dich. Als jene es hörte, steht sie schnell auf und geht zu ihm. Jesus war aber eben noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die ganzen Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria darin kam, also die ganzen Juden sind da und so weiter, und sie denken, wenn Maria jetzt dorthin geht zu weinen, was ist unser Job? Mit ihr weinen und mit ihr klagen. Also deswegen gehen sie da alle hinterher. Genau. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wir sehen bei Maria den genau gleichen Glauben wie bei Martha. Ich weiß hundertprozentig, wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre das nicht so passiert. Und sie fällt ihm zu Füßen und sie weint. Es ist der gleiche Glaube, ein bisschen emotionaler. Ein bisschen, ich will nicht sagen dramatischer. Nicht theologisch durchdacht wie bei Martha, reflektierter, an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen gefasster, sondern einfach hilflos in ihrem Schmerz, ein Stück weit sogar gefangen. Und das Einzige, was sie noch weiß, ist: Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre es anders gewesen. Das Herz ist überzeugt, auch wenn es vielleicht nicht so theologisch reflektiert war. Und ich will an der Stelle auch nochmal kurz stoppen und mal sagen: Ich will nicht, dass wir als Gemeinde oder wir als Einzelne irgendwelche Urteile darüber fällen, wie wir unserem Glauben Ausdruck verleihen. Emotional den Glauben zu zeigen, heißt nicht, dass dieser Glauben weniger tief oder weniger tiefsinnig ist. Nur weil jemand sich im Lobpreis äußerlich freut und jubelt und jauchzt und mit den Fahnen schwenkt und aufsteht und klatscht und hin und her winkt oder was man auch alles machen kann und vielleicht sogar sich hinreißen lässt, während er predigt, mal einen Amen rauszurufen, so, muss nicht sein, keine Sorge, aber das heißt nicht, dass es deswegen weniger tief oder tiefsinnig, dass es weniger tief im Herzen drin ist. Gleichzeitig heißt aber auch nicht, wenn ich meinen Glauben reflektierter zum Ausdruck bringe, vielleicht ein bisschen theologisch durchdachter, vielleicht nicht Halleluja rufend, aber in einer Ruhe und Tiefe da bin, dass es weniger leidenschaftlich ist. Maria und Martha haben beide den gleichen Glauben. Sie kommen mit den gleichen Worten zu Jesus. Maria voller Emotionen und Martha reflektierter, theologisch und durchdachter. Beide trauern. Sie tun es auf ihre Art und Weise. Und weh uns als Gemeinde, dass wir das eine Modell höher stellen als das andere. Wir wollen als Gemeinde ein Raum sein, wo du mit deinem emotionalen Glauben es ausleben kannst. Wir wollen uns daran freuen, mit dir freuen. Und gleichzeitig wollen wir als Gemeinde ein Raum sein, wo du theologisch reflektiert, vielleicht im Lobpreis einfach nur still dastehend, aber mit der gleichen Leidenschaft diesen Jesus liebst und ihn anbetest. So, das war nun ein Seitenaspekt. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, also wisst ihr, der ganze Chorus, der da eben mitjammert, wurde er im Geist erzürnt. Jesus wird zornig und er wurde erschüttert. Es bewegt ihn. Und er sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Zwei Beobachtungen. Jesus lässt sich emotional berühren von dem, was um ihn herum passiert. Auch Jesus zeigt genau diese emotionale Seite. Der Gott der ganzen Erde, des ganzen Universums, lässt sich berühren, emotional berühren von der Trauer und von dem Schock, den er hier spürt. Er sieht die weinende Maria, er sieht die klagenden Menschen, er sieht die Liebe, die sie für diesen Lazarus hatten. Und er lässt sich bewegen, sein Herz bewegt sich, er wird sogar sauer. Nicht auf die Menschen, auf den Tod. Er lässt sich emotional berühren von dem, was um ihn herum passiert. Gott lässt sich emotional berühren, auch von deiner Situation. Und wenn du auf Knien weinend zu ihm kommst, das lässt ihn nicht kalt. Vielmehr, er weint mit dir. Fühl dich gesehen, auch in deiner dunkelsten Stunde. Auch da, wo du keinen Ausweg mehr weißt und wo einfach nur noch Tränen da sind. Jesus sitzt mit dir und er weint mit dir. Er lässt sich emotional bewegen und berühren. Zweitens, Jesus hatte eigentlich schon gesagt, dass diese Krankheit nicht zum Tod führen würde. Und ich frage mich, haben es die Leute nicht mitgekriegt? Oder wenigstens die Jünger, denen hat er es ja sogar nochmal gesagt. Lazarus ist tot, aber ich bin froh und so weiter. Den hat er es doch mal erklärt. Aber auch ich sehe die Jünger auch nicht, die dann sagen, hey Leute, kein Stress, braucht nicht so klagen, wir sind ja da, das wird alles gut. Jesus hat es zweimal gesagt, uns hat er es sogar noch erklärt. Sehe ich nichts davon. Im Angesicht der Realität, dass der Tod nun eingetreten ist, haben die Leute lieber dieser Realität geglaubt als dem Wort Jesu. Im Angesicht dessen, dass es halt nicht so funktioniert hat, wie sie es vorgestellt hatten, sagen sie, okay, dann ist halt nicht so. Und das Wort von Jesus wird einfach ignoriert. Da sprachen die Juden, seht, weil Jesus halt weint, seht, wie lieb Jesus ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und der Stein lag davor. Jesus ist richtig wütend. Wir fragen, hey Jesus, wieso bist du wütend? Bist du wütend auf die Leute, weil sie deinem prophetischen Wort nicht vertraut haben? Wieso bist du, Jesus, was ist los? Wieso bist du so wütend? Ich glaube, Jesus ist wütend auf den Tod. Der Tod entzürnt Jesus. Jesus und Tod, das passt einfach nicht zusammen. Wisst ihr, es war nicht der originale Plan Gottes, dass wir Menschen mal sterben müssen. Das kam mit dem Sündenfall. Das kam mit dem Feind. Das kam mit der Dunkelheit. Der Tod, der wurde vom Feind gebracht. Und nach vielen Heilungen und Wundern im Johannesevangelium sehen wir hier den einfachen Grund, warum Jesus gekommen ist. Er ist vom Tod erzürnt und er will die Macht dieses Todes brechen. Er ist erzürnt, dass der Tod so viel Leid verbreiten durfte. Und er stellt sich ihm entgegen. Und wie wir wissen, besiegt er ihn dann letztendlich am Kreuz. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Und die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, wieder reflektiert, Herr, der riecht schon, der liegt schon 4 Tage da. Und er war so ungefähr genauso heiß wie bei uns gerade. Die Schwestern glauben in dem Moment nicht mehr an ein Wunder. Martha hatte sich damit irgendwie begnügt zu sagen, ja, in der Ewigkeit sehe ich ihn wieder und die Zusage habe ich von Jesus und die gibt mir Trost, super. Maria war wahrscheinlich noch gefangen in ihren Emotionen und war einfach dankbar, dass Jesus da ist. Keiner hat daran geglaubt, dass jetzt noch ein Wunder passieren sollte. Und deswegen ist ihre Reaktion auch so menschlich. Herr Jesus hat selber gerade geweint. Also glaubt Jesus selber auch nicht mehr an ein Wunder. Es ist allen klar, allen umherstehen ist klar. Jetzt bleibt die einzige Hoffnung die Ewigkeit. Und das ist ein guter Trost. Und sie sagt zu Jesus, Jesus, also ich mir schon klar, du willst den Toten jetzt noch mal sehen. Aber willst du es echt, tu das nicht an, der stinkt schon, der ist schon Verwesungsgeruch und das heißt, es wird alles nicht mehr so gut sein. Aber Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann nahm sie nur den Stein weg. Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um der Volksmenge, danke Jesus, um unsretwillen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen, an Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten es ihnen, was Jesus getan hatte. Und in dem Moment entscheiden die Pharisäer, Jesus muss sterben. Eine kleine theologische Einordnung. Dieses Wunder ist der Kipppunkt im ganzen Johannesevangelium. Was meine ich damit? Alle Wunder, die vorher passiert sind, alles, was Jesus vorher gemacht hat, die vorigen 10 Kapitel, also Wasser zu Wein, Brot für die Mengen, auf dem Wasser gelaufene Sturmstellung und so weiter, die zeigen alle Aspekte von Jesu Macht und Herrlichkeit. Sie zeigen Teile von dem, wie er herrlich ist und regiert, auch über die Natur und so weiter und die Grenzen der Physik für ihn nicht zutreffen. Alles klar. Aber in diesem Moment geht es noch um den letzten Feind, um den Tod. Und er überwindet den Tod. Und danach ist auch klar, Jetzt muss er aus dem Weg geschafft werden. Die Pharisäer wollen ihn umbringen. Alles davor hat hingearbeitet auf diesen Moment der Überwindung des Todes. Und alles danach ist letztendlich nur noch Entfaltung dessen und Erfüllung dessen. Auch was am Kreuz passiert, ist letztlich nur die Erfüllung dessen, was hier schon angekündigt ist. Es ist klar, Jesus ist gekommen, um den Tod zu überwinden. Und das ist der Punkt, den der Feind nicht mehr aushält. Versteht ihr das? Das ist mir heute Morgen wichtig. Die ganzen Wunder davor, ja, natürlich ist der Feind da auch nicht. Und wenn Jesus da irgendwelche Dämonen austreibt, natürlich ist es Kacke für den Feind und so weiter. Das ist alles nicht so gut. Aber den Punkt, wo Menschen vom Tod ins Leben gerufen werden, an dem Punkt reagiert der Feind. Und das Resultat ist, der Jesus muss weg, der muss sterben. Jesus müssen wir aus dem Weg schaffen. Wisst ihr, der Punkt, an dem wir anfangen, Menschen vom ewigen Tod hinein ins Leben zu rufen, das ist der Kipppunkt, wo auch bei uns der Feind zum Brodeln kommt. Weil darum geht es letztlich. Alles andere ist nett. Alles andere, auch was wir als Gemeinde machen, ist nett. Schöne Gemeinschaft, gut, christlich, geistlich toll. Tolle Anbetung, wunderbar, mehr davon. Dass wir Menschen nach Sambia schicken, die dann sagen, hey, wir wollen denen eine gute Ausbildung ermöglichen, dass sie ein Leben, super, ganz toll, wirklich toll. Dass wir Menschen haben, die in die Seelsorge kommen und wenn der Herr Gnade schenkt, dann vielleicht ihre Ehe wieder hinkriegen oder über einen persönlichen Schmerz wegkommen oder so. Echt, ich will das nicht kleinreden, das sind tolle, tolle Dinge. Aber der Kipppunkt ist dort, wo wir Menschen aus der ewigen Verlorenheit hineinrufen in das Leben. Und wenn das nicht unsere Hauptaufgabe ist, dann haben wir irgendwie was verpasst, weil dafür ist Jesus gekommen. Alles andere ist super und toll. Sturmstellung, wunderbar, will ich auch mal erleben. Alles toll. Aber das ist das, darum geht's. Bei Jesus und auch bei uns. Alles andere ist hinarbeiten darauf. Und alles von dem Punkt weg ist dann wieder Entfaltung von dem, was passiert ist. Die Entfaltung vom neuen Leben. Der Kipppunkt ist der Moment vom Tod ins Leben. Und wir als Gemeinde müssen uns immer wieder fragen, was machen wir eigentlich? Als vorhin Alicia gefragt, das war nicht abgesprochen, als vorhin Alicia gefragt hat, wer ist denn schon länger als 3 Jahre mit Jesus unterwegs, habe ich natürlich innerlich gejubelt, weil wir hier viele tolle, reife Christen sitzen haben. Und gleichzeitig bin ich innerlich zusammengezuckt und habe gedacht, ach du Kacke, das waren viel zu viele Hände. Im Vergleich zu dem, wie viele Leute da sind. Versteht ihr? Hier müssten mindestens so viele sitzen, die sagen, nee, ich habe Jesus erst in den letzten 3 Jahren kennengelernt. Das kreide ich mir selber an, das kreide ich uns an als Gemeinde. Wir können lange nette Gemeinde sein und bis an unser Lebensende Gemeinde feiern. Und das ist gut. Und ich liebe Gemeinde, ich liebe euch, das sage ich wirklich so. Aber wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir Menschen von der ewigen Verlorenheit hineinrufen in das Leben, dann haben wir es irgendwie verpasst. Bei Jesus ging es genau darum. Dann sollte es bei uns auch genau darum gehen. Ein paar letzte Gedanken, dann bin ich durch. Einfach auf, weil es warm ist, ich schwitze. Nochmal in Erinnerung rufen. Die Ewigkeit ist echter Trost. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich will, dass du dich herausfordern lässt. Bin ich vielleicht zu diesseitig orientiert? Das heißt nicht, dass du dein Fitnessprogramm aufhören musst oder sonst was. Das darfst du gerne alles weitermachen. Leb gesund bis ins hohe Alter, alles super. Aber der wirkliche Wert ist was anderes. Wir haben eine Ewigkeit bei Jesus. Hier haben wir vielleicht 100 Jahre, wenn es irgendwie gut läuft. Die Ewigkeiten sind ein echter Trost. Und wenn du gerade eben mit Krankheit konfrontiert bist oder mit einer Situation, wo du weißt, es wird sich nicht mehr ändern bis an mein Lebensende, dann tut mir das leid. Ich bete gerne für dich, ich begleite dich und ich glaube, dass Jesus auch hier Wunder tut. Habe ich auch selber schon erlebt. Und gleichzeitig habe ich auch schon erlebt, dass wir gebetet haben und das Wunder ist hier ausgeblieben. Und dann habe ich diese große Hoffnung, die freudegebende Hoffnung, wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und manchmal heißt das Ende auch Ewigkeit. Und es ist real. Und ich glaube, wir dürfen uns da selber ab und zu prüfen, sagen, wo lege ich eigentlich meinen Wert? Wie verbringe ich meine Zeit? Zweitens, also jetzt einfach nur so ein paar Gedanken. Zweitens, woran halten wir fest, wenn Jesus nicht so agiert, wie wir uns es vorgestellt hatten? wenn du für etwas betest und es kommt eben anders als gedacht. Jesus trödelt noch rum, anstatt schnell zu dir zu eilen. Bleibst du dann im Glauben oder merkst du, wie dann, heute habe ich keinen Bock auf Anbetung. Heute habe ich keinen Bock, die Bibel aufzuschlagen. Ach, die Nähe mit Jesus. Und du merkst, da ist irgendwie Enttäuschung reingekommen. Ich will dich herausfordern, diese Enttäuschung abzulegen. Und auch da, wo es nicht genauso funktioniert hat, wie du dir das erhofft hattest, weiter an Jesus festhalten und sagen, ja, ich weiß, du bist der Messias, du bist der Gesandte und ich halte an dir fest. Und auch jetzt, was du sagst, es wird von Gott gegeben werden. Auch in der Enttäuschung und auch im Schmerz. Drittens, lass uns genau hinhören, was Jesus sagt. Ihr Lieben, er hatte das prophetische Wort schon ausgesprochen. Die hatten es alle gehört. Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen. Und dann war aber die Realität vor Augen so überwältigend, dass sie das Wort Jesu vergessen hatten. Das passiert uns auch. Wir wissen doch, was Jesus in seinem Wort sagt. Wir wissen, was in der Bibel steht. Wenn du es nicht weißt, dann lies bitte mehr Bibel. Fang mit dem Evangelium, Johannes-Evangelium, super, lies es durch. Wir wissen, was Jesus sagt. Wir wissen, was sein Wort sagt. Und dann werden wir konfrontiert mit der Realität und wir lassen uns von dieser Realität überwältigen und letztendlich haben wir vergessen, was Jesus eigentlich gesagt hat. Ich glaube, so manche Trauer würde uns erspart bleiben, wenn wir einfach bei seinem Wort bleiben würden. Als bestes Beispiel, das mir eingefallen ist, gibt viele andere auch, aber eins, die christliche Gemeinschaft Wiesenbach, viele wissen es, manche vielleicht auch nicht. Sie hatten ein Wort vom Herrn, Jesus ist hier noch nicht vorbei. Er hat noch was vor hier. Aber vor Augen ist es immer weniger geworden. Über die Jahre sind die Leute gestorben, sind weggeblieben und am Ende war noch eine kleine Gemeinschaft übrig mit 12 alten Leuten, die versucht haben, irgendwie Lieder zu singen und der Hans an der Querflöte und Annelies am Harmonium haben manchmal nicht in der gleichen Tonart zusammengespielt und es gecrashed und dann hat er ernst gesagt, hier sind noch Zeitzeugen da, Elke ist heute auch da, sind Zeitzeugen, die dann sagen, okay, ihr Lieben, dann lasst uns das Lied halt vorlesen. Und man hat es nicht mehr gesungen, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben. So, das war die Realität, die vor Augen war. Und jeder, der das gesehen hat, mit menschlichen Augen, musste sagen, hier ist nichts mehr los. Aber da war das Wort des Herrn. Und diese Geschwister haben festgehalten an diesem Wort. Entgegen dem, was vor Augen war. Wie gehst du damit um, wenn das, was vor Augen ist, sich nicht anlehnt an dem, was im Wort steht? Lässt du dich auch überwältigen? Selbst die Jünger haben sich überwältigen lassen, die es zweimal gehört hatten. Genau hinhören, was Jesus sagt. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Was erleuchtet deinen Weg? Sein Wort oder das, was du vor Augen siehst? Und letzter Punkt. Welche Träume und welche Lebensberufungen hast du vielleicht schon vergraben? Und sie haben sogar vielleicht schon angefangen zu stinken. Und du sagst, da ist kein Leben mehr drin. Was sind Dinge, die Jesus dir aufs Herz gelegt hat? Dinge, die er dir zugesprochen hat, deiner Familie zugesprochen hat? Und du denkst ganz ehrlich, Sam, das Ding ist schon lange begraben. Das ist schon lange tot. Es fängt sogar schon an zu stinken. Glaubst du, dass Jesus auch das wieder zum Leben rufen kann? Und jetzt wäre die Antwort der Martha eine gute. Ja, Herr. Du bist der Messias, der von Gott Gesandte. Und was du sprichst, das wird geschehen. Lass uns im Glauben auf die Auferstehungskraft unterwegs sein.